Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Das ist so schön, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich auf die nächsten, sagen wir mal halbe Stunde mit euch. Und habe wieder jede Menge für euch vorbereitet. Tolles Buch, tollen Film, tolle Post von Martina, ein Spruch der Woche und nicht zuletzt einen fantastischen Gast, der mich sehr beeindruckt hat, weil er eine lange Reise gemacht hat, ganz auf sich gestellt, auf einem Weg, den viele von uns kennen und von dem viele auch träumen. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mir auch schon mal überlegt, wie es wohl wäre, den Jakobsweg zu gehen und ob ich das alleine schaffen würde und was das mit einem macht, wenn man so einen langen Weg geht. Ich habe es noch nicht umgesetzt, aber never say never, es kann ja sein, dass ich das auch noch mal tue. Michael Engel hat mir jedenfalls Aufschub gegeben und der ist mein Gast in dieser Woche. Also nicht Aufschub, Auftrieb hat er mir übrigens gegeben, so dass ich das vielleicht dann doch noch irgendwann mal tue. Aber bevor wir zu Michael Engel kommen, kommen wir erstmal zum Buch der Woche. Das ist ein Buch über eine von einer Frau, die wir sehr gut kennen, also zumindest die Menschen, die ja so in den 90er Jahren viel Fernseh geguckt haben. Das ist nämlich Bärbel Schäfer. Die hatte da eine sehr, sehr interessante Talkshow, die hieß Bärbel. Und sie hat da über alles Mögliche geredet, aber sie hat sich selbst total zurückgenommen. Das ist ja eigentlich auch der Job einer guten Moderatorin oder eines guten Moderators, dass er die Leute zum Sprechen bringt, aber selber nicht so viel erzählt, damit eben die Gäste Raum haben. Das hat sie perfekt beherrscht. Wer aber Bärbel Schäfer tatsächlich ist und was sie gemacht hat, das habe ich eigentlich erst durch ihr Buch erfahren. Dass sie in den letzten Jahren viele Schicksalsschläge erlitten hat, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich habe damals mitgekriegt, dass ihr Freund Kai bei einem Autounfall ums Leben kam. Das hat sie wohl schon ziemlich aus der Bahn geworfen. Aber der eigentliche Grund für dieses Buch ist ihr Bruder gewesen, der Tod ihres Bruders. Martin hatte auch einen Autounfall und in einer Oktobernacht klingelt es an Bärbels Haustür. Die Polizei mit einer furchtbaren Nachricht. Sie schreibt sich die Trauer von der Seele. Sie sucht nach Antworten auf brennende Fragen. Ist da oben jemand, heißt das Buch, und das hat mich sehr berührt. Die ersten Sätze. Ich bin die verwaiste Schwester meines bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten einzigen Bruders. Ich war die Freundin eines tödlich verunglückten Lebenspartners, auch ein Autounfall. Ich habe vor zertrümmerten Wagenresten an der Autobahnleitplanke gestanden. Ich habe auf einer kleinen ländlichen Polizeistation die restlichen blutverschmierten Habseligkeiten meines Bruders eingesammelt. Ich weiß, wie es ist, wenn dich nachts die Polizei aus dem Tiefschlaf klingelt und 3 Minuten später mit einem Seelsorger vor deiner Tür steht. Es ist ein wirklich tolles Buch. Nicht nur mutig, sondern eben auch suchend. Und das gefällt mir. Sie macht sich Gedanken und sie sagt, nichts heilt, wenn man liebt. Aber ich glaube an das Leben und an die Liebe und ich weiß, dass man überleben kann. Sie ist ehrlich und auch das finde ich toll. Es wird nichts beschönigt und nichts versteckt. Ist da oben jemand von Bärbel Schäfer ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen und das hat mich wirklich, wirklich sehr berührt. Das ist ein Buch, was noch lange so in einem nachhallt und wo du wirklich oft schluckst und trotzdem hat das ganz viel Positives, also ganz viel von einer positiven Grundeinstellung einer sehr, sehr starken Frau. Das war also das Buch der Woche. Nicht ganz so leichte Kost, aber auf jeden Fall lohnenswerte Kost. Und von lohnenswerter Kost kommen wir zu ganz wichtiger Post. Das ist nämlich die Post von Martina und die geht in dieser Woche an eine Gruppe Menschen, die so wichtig für uns alle sind, für Eltern, für Kinder, für jeden, der eigentlich lebt. Und im besten Falle ist es ein fantastisches Verhältnis. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch irgendwo Familien gibt, wo das nicht so gut läuft, das Verhältnis zwischen Eltern, Großeltern, Enkeln. Aber trotzdem, im guten Fall ist es eine Verbindung, die ein Leben lang steht und die einen ein Leben lang hält. Liebe Großeltern, dieser Tage habe ich mit einer Freundin telefoniert, die vor 2 Monaten Oma geworden ist. Sie ist eine junge Oma und eine sehr begeisterte. Sie hat mir erzählt, dass sie das Oma-Sein so wundervoll findet, dass sie ihre kleine Enkelin über alles liebt, genauso tief wie ihre Kinder, aber trotzdem anders, entspannter. Ihr Omas und Opas seid so wichtig für die Kinder. Meistens habt ihr mehr Geduld, weil ihr oft weniger Stress habt. Ihr seid weniger kritisch, weil ihr die besten Eigenschaften eurer Enkelkinder seht. Ihr seid entspannter, weil ihr könnt die Kinder abends wieder abgeben. Und es ist so wunderschön zu sehen, wenn eure Hand in der eines kleinen Menschen liegt, der euch mit so viel Liebe im Blick ansieht. In euren Taschen sind immer Geschenke, euer Marmorkuchen ist der beste der Welt und ein Spaziergang mit euch birgt unglaubliche Abenteuer, auch weil ihr die Namen der Pflanzen und Tiere kennt. Mit euch zu singen ist wunderschön, dann werden die alten Kinderlieder wieder rausgekramt und alle Walt Disney Songs können sich eigentlich dahinter verstecken, aber auch die kennt ihr. Eine Oma und ein Opa, das ist ein so wichtiges Fundament für die Kinder. Darauf wächst Liebe und Vertrauen und Stärke. Denn Großeltern geben andere Dinge als Eltern. Sie sind die Sahne auf der Kindheit. Ihr riecht nach frischen Äpfeln und ein bisschen nach einem selten gewordenen Parfum. In euren Betten kann man wundervoll schlafen und darf auch die ganze Nacht drin liegen bleiben. Und eure Geschichten von früher sind das Allerspannendste überhaupt. Ich wünsche mir, dass jedes Kind Großeltern hat. Und was ich mir noch wünsche und noch mehr wünsche als das, ist, dass, wenn es jetzt Familien gibt, die es hören hier und in denen es gerade schwierig ist, dann nehmt einfach mal das Telefon und ruft einander an. Für eure Kinder, die ihre Opas und Omas ganz dringend brauchen. Liebste Grüße, eure Martina. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Erinnerungen an meine Großeltern sind wirklich ganz lebendige Erinnerungen. Ich kann mich an den Vanillepudding mit Erdbeeren von meiner Oma erinnern, an die Sonntagmorgende im Bett bei meinen Großeltern, wo mein Opa mir immer Witze erzählt hat, die absolut blöd waren, aber die ich ganz großartig fand. Großeltern sind so eine sichere Bank und die geben einem ganz viel fürs Leben. Wenn ich mich schlecht fühle oder wenn ich sehe, dass es meinem Kind schlecht geht, dann koche ich Vanillepudding, im besten Fall mit Erdbeeren, aber es geht auch mit Kirschen aus dem Glas. Und ich weiß, dass dieses Süße, dieser Vanillegeschmack mich wieder an meine Großeltern erinnert. Meine Tochter hat ein bisschen Pech mit ihren Großeltern, die sind alle sehr früh verstorben, die eine Oma kannte sie gar nicht, die ist schon sehr früh gestorben und die anderen drei hat sie quasi mit beerdigt. Und trotzdem sie erst 9 Jahre alt ist, weiß sie noch ganz, ganz viel und ganz genau viel über ihre Großeltern. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Wir kommen zur Promi-Welt. Schauspieler Daniel Brühl hat Deutschland den Rücken gekehrt. Vor 2 Monaten ist er nach Spanien gezogen, zusammen mit seiner Frau Felicitas und den beiden Söhnen, die mittlerweile 5 und 1 Jahr alt sind. Sie wohnen auf dem Land und in den Bergen und am Meer und er sagt, dass es eine große Umstellung war, aber dass es sich trotzdem fantastisch anfühlt. Das kann ich sehr gut verstehen. Es ist ein mutiger Schritt, aber bestimmt ein guter. Für Jens Lehmann, den ehemaligen Nationaltorwart, lief es nicht ganz so gut diese Woche. Der hatte nämlich einen heftigen Wutanfall. Ihn ärgert wohl schon seit einiger Zeit die Garage seines Nachbarn. Die versaut ihm nämlich seinen herrlichen Seeblick in der Villa am Starnberger See. Jetzt hat er kurzerhand eine Kettensäge genommen. Das ist eigentlich nicht witzig, aber man muss trotzdem ein bisschen grinsen. Ist auf das Nachbargrundstück und hat da einen Dachbalken der neuen Garage durchtrennt. Um unerkannt zu bleiben, hat er vorher das Kabel der Überwachungskamera rausgerissen. Blöd war nur, dass diese Kamera mit Batterie weiterlief und die Bildchen dann ganz schön zum Garagenbesitzer übertragen hat. Und der hat dann die Polizei gerufen, weil man Lehmann auf dem Video ganz deutlich erkennen konnte. Brisant an dieser ganzen Nummer ist, dass es wohl schon in den letzten Jahren 3 weitere Sachbeschädigungen an dem Anbau gab und jetzt wird ermittelt, ob die auch auf Lehmanns Konto gehen. Also einfach war der ja noch nie, aber das geht dann doch ein bisschen zu weit. Da musste ich ein bisschen schlucken. Ich musste übrigens auch schlucken, aber auf andere Art und Weise, als ich diese Woche Fotos von Jess L. Agassi gesehen habe. Das ist die 18-jährige Tochter von Steffi Graf und Andrew Agassi. Und Leute, die ist echt schön. Sie hat sich selbst bauchfrei fürs Netz fotografiert und da sieht man so ein schönes Sixpack. Und sie sagt, das ist das Ergebnis von langem und hartem Training. Disziplin habe sie von ihrer Mama, schreibt sie. Was der Vater dazu gesagt hat, weiß ich nicht. Der wird ein bisschen blöd geguckt haben, gedacht haben, ja hallo, ich war auch ziemlich gut im Tennis. Ich habe auch Disziplin, aber gut. Jess L. sagt, die Disziplin habe ich von der Mama. Und sie ist sehr glücklich, so wie es ihr jetzt geht. Na, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Es gibt ja so Filme, die guckst du einmal und du weißt noch ganz genau, wann du diesen Film das erste Mal geguckt hast. So geht es mir mit dem Film, den ich euch vorstellen möchte diese Woche. Der kommt diese Woche und zwar auf Arte am Sonntag um 19:45 und der ist auch in der Arte Mediathek dann zu sehen. Das ist ein Film, der mich maßgeblich beeindruckt hat und von dem ich wirklich lange, lange gezehrt habe, den ich in der Zwischenzeit, der ist in den 90ern rausgekommen, noch ganz oft gesehen habe und der mich immer noch berührt. Selma und Louise heißt der, 92 kam er raus, ich habe am Schluss geweint und ich habe mich in Brad Pitt verknallt. Der hat nämlich in diesem Film seine erste größere Rolle gespielt, die eines kleinen Ganovens, die war nicht wirklich schön, die Rolle. Die war im Vergleich zu den beiden Hauptdarstellerinnen ziemlich klein, aber beeindruckend. Also er war einfach so schön, dieser Mann, wirklich. Und Selma und Louise ist ein Roadmovie und das lebt nicht nur, aber auch ganz viel von den fantastischen Hauptdarstellerinnen Gina Davis und Susan Sarandon. Nur ein Wochenende wollen Selma und Louise ihrem Alltag entfliehen, doch aus dem Trip ins Blaue wird eine Flucht ins Ungewisse. Als Selma vor einer Country-Bar nur knapp einer Vergewaltigung entgeht, schießt Louise den Täter nieder und Hals über Kopf flüchten die Frauen in Richtung Süden und brechen alle Brücken hinter sich ab. Die Polizei nimmt ihre Verfolgung auf. Ausgerechnet der verantwortliche Detective hat Verständnis für die Lage der beiden, aber zum Verhandeln ist es da schon zu spät. 6 Oscar-Nominierungen, davon 2 für die Hauptdarstellerin. Aber nur die Drehbuchautorin Kelly Corey hat einen Oscar gewonnen. Das ist ein ganz großartiger Film mit ernstem Hintergrund. Man lacht, man weint, man ist komplett gebannt. Ein Film für Frauen, aber natürlich auch für Männer, vor allen Dingen für Männer, die ihren Verstand nicht in der Hose tragen. Selma und Louise kommt am Sonntag um 19:45 auf Arte und dann eben auch in der Arte Mediathek. Jetzt kommen wir zum Gast der Woche. 800 Kilometer, so lange ist der französische Jakobsweg. Und er ist eine Herausforderung, obwohl er jedes Jahr von Tausenden von Pilgern gelaufen wird. Michael Engel aus dem Saarland ist ihn gegangen und er hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Siempre positive, nunca negative. Ich muss mal gleich fragen, ob das wirklich so heißt. So heißt es jedenfalls, ist im Schaumberg Verlag erschienen und es kommt von Michael Engel. Der stammt aus Saarlouis und ist ein Kollege. Er hat 6 Jahre für Radio Salü gearbeitet, schon ziemlich lange her. Danach war er beim SR und beim SWR und jetzt ist er in der Unternehmenskommunikation bei Saarland Sporttoto tätig. Lieber Michael, herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich sehr über die Einladung.
Wie kam es denn, dass du den Jakobsweg gehen wolltest?
Ist wie so vieles eine lange Geschichte. So der Wunsch zu gehen oder beziehungsweise die erste Begegnung mit dem Jakobsweg, die hatte ich so 2004, 2005. Damals war ich noch in der Kino-Open-Air-Branche tätig. Das heißt, ich habe Kino-Open-Airs in ganz Deutschland organisiert und hatte das Vergnügen, dort immer Filme auswählen zu dürfen. Und ich war auf einer Filmmesse in Köln damals und dort ist mir die französische Komödie Saint-Jacques, Pilgern auf Französisch, begegnet. Mhm. Das war meine erste Begegnung mit dem Camino. Ich habe diesen Film gesehen, im französischen Original mit deutschem Untertitel und das hat mich so fasziniert. Also die Menschen, die dort unterwegs waren, was das mit den Menschen gemacht hat, diese Landschaft und diese Faszination, wenn jemand mit zu viel Gepäck losläuft und versucht, es irgendwann loszuwerden und diese ganzen Geschichten. Und ich habe gedacht, das würde ich eigentlich auch gerne mal erleben, um zu schauen, was es mit mir macht. Bis es dann soweit war, hat es noch lange gedauert.
Aber du bist dann, ich glaube, 2019 losgelaufen. Du hast Frau und 2 Kinder. Wie haben die reagiert?
Ja, ganz ehrlich, Begeisterung sieht anders aus. Meine Frau hat gewusst, dass es ein Lebenstraum von mir ist. Wir waren auch einmal einen Tag gemeinsam in Santiago. Dort hat sie mir auch eine Jakobsmuschel geschenkt, die dann auch an meinem Rucksack später hing. Und trotzdem, wenn auf einmal am Esstisch morgens erzählt wird, ja, in einem halben Jahr könnte es gehen. Ich habe schon mal mit der Arbeit gesprochen. Da ergibt sich ein Zeitfenster, wo es passen könnte. Und ich dann sage, 8. September, ab dann bin ich wahrscheinlich weg. Oder gesagt habe, ab dann bin ich weg. Da war die Begeisterung, sagen wir mal, mäßig. Es war sehr, sehr ruhig für eine Familie, die normalerweise recht laut am Esstisch sitzt. Da begannen die Verhandlungen. Also meiner Frau wäre es am allerliebsten gewesen, ich wäre damals in Etappen gegangen, also jedes Jahr mal so ein bisschen, bist du verrückt, so lange uns allein zu lassen. Meinen Kindern wäre es damals am liebsten gewesen, ich wäre überhaupt nicht gegangen. Die hatten ja so ein bisschen Angst natürlich auch davor, vor dem Alleinsein und aber auch davor, wie wird dem Papa dort hinten ergehen? Wird er immer Platz haben zum Schlafen? Wird er das Ganze schaffen? Und dann haben wir lange miteinander gesprochen und sie haben mir ein paar Kompromisse abgerungen. Mein erster Plan war damals, ganz ohne Smartphone zu gehen, also komplett auf alles Digitale zu verzichten und dann nur mit dem Festnetz irgendwie zu telefonieren. Aber da haben meine Kinder zu mir gesagt, nee, ist nicht. Wir würden gerne jeden Tag mit dir telefonieren. Mhm. Das ist ja auch vollkommen okay und war auch schön. Und dann haben wir gesagt, wenn du so lange weg bist, dann kommen wir später nach Santiago und nehmen dich in Empfang und dann bist du mit uns noch eine Woche unterwegs. Super. So haben wir es dann auch gemacht.
Michael, du bist alleine unterwegs gewesen oder hast du direkt am Anfang Menschen getroffen, die dich begleitet haben?
Also ich war völlig überrascht darüber, wie schnell man Menschen dann dort trifft und mit ihnen in direkte Kommunikation und Begegnung kommt. Ja, die ersten 3-4 Tage war es eher so, man hat mal jemanden gesehen und begegnet den immer wieder an verschiedenen Stellen. Man fragt mal, kannst du mal ein Foto machen? Man redet mal kurz miteinander, aber diese Begegnungen werden wirklich immer intensiver. Ich habe relativ schnell gelernt, warum es heißt miteinander gehen, warum dieses Wort so eine große Bedeutung im Leben hat, weil man teilt unglaublich viel mit Menschen aus der ganzen Welt, die mit einem sehr offenen Ohr und mit sehr offenen Herzen unterwegs sind.
Ist man dann schneller an wesentlichen Punkten als im normalen Smalltalk, wenn man so ja, im Alltag ist?
Viel, viel schneller. Viel, viel schneller. Ein kroatischer Pilgerbruder von mir hat mal gesagt, im Alltag hätte er überhaupt gar nicht die Zeit, so offen unterwegs zu sein. Ich glaube, es hat so ein bisschen was von dieser Unbekümmertheit, wenn man mit als Kind auf einem Spielplatz unterwegs ist. Jetzt gucken wir mal, was kostet die Welt, wer wird mir begegnen und mit wem werde ich jetzt was Schönes erleben. Man kommt recht schnell miteinander ins Gespräch, weil man sieht ja, der Kollege oder die Kollegin hat einen Rucksack an, es hängt eine Jakobsmuschel dran, man weiß, man hat schon mal das gleiche Ziel. Und dann schaut man mal, geht man mal einfach nur eine Runde miteinander, woher kommst du, warum gehst du diesen Weg und man ist recht schnell auch in ganz, ganz sehr tiefen und berührenden Themen.
Ist ja egal, ob Sonne oder Regen, ob Hitze oder Kühle, also so richtig kalt ist ja nicht, aber man geht einfach weiter. Kam da nie das Gefühl auf, bin ich eigentlich bescheuert, was mache ich hier?
Erst ganz, ganz, ganz am Ende.
Okay.
Meine letzten 3 Tage von Santiago bis ans Ende der Welt, ans Meer. Da hatte ich das 1-2 Mal überlegt, was mache ich, weil es war irgendwann Regen gemeldet. Ich wollte unbedingt noch den Sonnenuntergang am Meer erleben. Und da habe ich gesagt, ach, fahre ich jetzt mal mit dem Bus oder wie? Ich glaube, das lag daran, weil ich in Santiago so viele Freunde hinter mir gelassen habe und ich war wieder ganz alleine. Es war so wieder der Neubeginn. Aber ansonsten nimmt man sehr, sehr viel mit einem Lächeln, weil man hat ja diesen Lebenstraum und den möchte man sich erfüllen und ist mit jeder Anstrengung gleichzeitig dann auch glücklich darüber, dass man diese einmalige Chance hat, seinen Traum zu leben.
Michael Engel ist mein Gast in dieser Woche. Er ist eigentlich bei uns im Saarland in der Unternehmenskommunikation tätig, aber im Herbst 2019 hat er sich eine Auszeit genommen und ist den Jakobsweg gegangen. Allein, ohne Familie, einfach auf sich gestellt. Michael, wenn man Menschen trifft, die ein Stück des Weges mit einem dann gehen, worüber spricht man?
Der Jakobsweg ist wie eine Weltreise, nur dass die Welt mit dir unterwegs ist. Und auf einmal triffst du jemanden aus Korea, du bist ihm ganz, ganz nah und erfährst Dinge über seine Heimat, die du vielleicht im normalen Leben nie erfahren hättest, über die Arbeitssituation. Du siehst das Leben des anderen mit seinen Augen. Also du erlebst eine andere Kultur komplett anders. Es geht andererseits, also wir haben über koreanische Musik gesprochen, über koreanische Lebensbedingungen, über koreanische Träume. Ich war mit 2 Franzosen unterwegs, die mir ganz, ganz viel intensive, berührende Geschichten über ihre Familie erlebt haben, über den Vater, den sie sehr früh und auf tragische Weise verloren haben und diesen Weg genutzt haben, sich noch einmal neu kennenzulernen und gleichzeitig auch, ja, mit vielen drüber gesprochen haben, diesen Verlust zu verarbeiten. Und man hatte die Ehre, ein Teil dieser Geschichte mit zu sein. Dann habe ich viel über Lebensträume anderer Menschen gelernt Und mit jeder Geschichte, die man erzählt bekommt, lernt man noch ein bisschen mehr über sein eigenes Leben.
Welche Begegnungen haben dich besonders beeindruckt und auf welche hättest du verzichten können? Gab es überhaupt welche?
Besonders beeindruckt war die Vielzahl der Begegnungen, die Vielzahl der überraschenden Begegnungen, dass man Menschen, die einem völlig fremd waren, nach einem kurzen Gespräch, nochmal trifft. Und es ist so, als hätte man Weihnachten, eine riesen Familienfeier und ist so froh, diesen Menschen nochmal zu sehen. Mhm. Beeindruckt haben mich meine zwei französischen Pilgerbrüder, Pierre-Luc und Valentin, die mit so viel Liebe über ihr Leben, ihre Ziele gesprochen haben. Beeindruckend war für mich meine Nacht in Mangerin bei den letzten Tempelrittern. Auf so eine Nacht hätte man gleichzeitig vielleicht verzichten können, weil man war mehr oder weniger in einer Baracke untergebracht. Es hat durchs Dach geregnet, es hat draußen gestürmt. Zeitweise haben wir wirklich gemeint, nur noch gelacht, also dass wir diese Nacht überhaupt nicht überstehen, im Scherz gesagt. Wir haben sie überstanden und gleichzeitig war das aber eine Nacht, die einen so zusammengebracht hat als Familie. Verzichten und können hätte ich aber auf Blasen an den Füßen, definitiv.
Aber gab es keine Menschen, wo du gedacht hast, boah, den brauche ich jetzt nicht schon wieder hier auf dem Stück?
Das gab es nicht. Und wenn man mal das Gefühl hatte, sollte man wirklich in sich hören und schauen, boah, ist das vielleicht in diesem Moment angebracht? Und ich habe ja immer die Chance, mal schneller zu gehen, mal langsamer zu gehen und eine Pause zu machen und darauf hoffen, dass der Mensch, der einem viel bedeutet, dann auf einmal auftaucht. Mm. Also eher positiv. Es ist okay. wie am Anfang der Titel, siempre positivo, nunca negativo. Immer positiv, nie negativ. Weil wenn ich einen schlechten Moment mit einem Lächeln angehe, ist der Moment vielleicht noch da, aber ich lache dabei. Und Lachen hat uns alle über sehr, sehr viele Berge getragen.
Man übernachtet in Pilgerhostels und ich habe schon viel Gruseliges darüber gehört. Bettwanzen, schnarchende Menschen, schreckliche Betten, Löcher in der Decke. Aber Hotels sind verpönt, ne? Das macht so ein echter Camino-Pilger nicht, oder?
Ach, dieses Ziel hatte man dann schon, aber ich hatte auf meiner Liste so, ich gönne mir eine ganz tolle Übernachtung, wenn ich es dringend brauche, vielleicht mal Ruhe. Es war dann auf einmal meine erste Übernachtung, weil ich nämlich keinen Platz mehr in der Herberge bekommen habe. Und da war der Plan schon über den Haufen geworfen. Nee. Mhm. Wir hatten so ein älterer spanischer Pater hat zu mir gesagt, jeder, der sich auf den Weg macht, ist ein Pilger, egal wie er das macht, egal welche Gründe er hat, wie zu schlafen, wie groß der Rucksack ist, ob er im Hotel ist oder so. Er macht sich auf den Weg, man weiß nicht, was dahinter steckt und diese Genügsamkeit sollte man dann schon behalten. Trotzdem ist es natürlich schon was ganz Tolles, wenn man mal eine Badewanne hat. Oder wenn man, wie in dem Verschlag, von dem ich eben berichtet hatte, Mangerin, nur ein Plumpsklo hat, keine Dusche, kein fließendes Wasser, alles hat was. Also ich war in so gefühlten 70er-Jahre-Turnhallen mit 80 Pilgern nachts untergebracht. Es war ein Schnarchkonzert, wie ich es nie vergessen werde. Und trotzdem war es rückblickend betrachtet dann ganz schön, weil dort unter den 70 ganz tolle Menschen waren, die man vielleicht an einem anderen Ort, an einem bequemeren, nicht kennengelernt hätte oder am nächsten Tag hätte man vielleicht nicht über die Kreuzschmerzen, die sich gegenseitig berichten und darüber gelacht.
Wie war es denn, als du angekommen bist am Ziel? Was war das für ein Gefühl?
Wenn du das fragst oder wenn ich daran denke, bekomme ich auch noch heute Gänsehaut. Mhm. Das war einmal recht magisch, weil tatsächlich, als ich durch dieses große Tor in Richtung Kathedralvorplatz gegangen bin, wirklich Nessun Dorma lief, also okay. Ein Tenor hat das geschmettert und genauso wie Paul Potts dann auf einmal diese hohen Töne, ich gehe durch das Tor und kriege in diesem Moment Gänsehaut und dann kommst du auf diesen Platz, bist auf einmal an deinem Ziel, bist verwirrt, dass du an diesem Ziel bist, weil deine Reise ist vorbei und du siehst diese glückseligen Menschen auf diesem Platz, die alle ankommen, alle ihre Geschichte hinter sich haben, die man vielleicht auf dem Weg kennengelernt hat, diese große Freude, sich wiederzusehen, diesen Ort zu haben. Man weint, man lacht und ist nur noch glücklich und diesen Frieden, den man dort spürt, der ist einfach unbeschreiblich. Es ist wirklich ein Feuerwerk aus Endorphinen, wenn man dort ankommt. Wahnsinnig schön.
Was hast du mitgenommen von dem Weg?
Sehr, sehr viele Freunde. Mhm. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem Rucksack loslaufe und mit einem riesen Handgepäck voller Freunde zurückkomme aus der ganzen Welt. Damit hätte ich nicht, nicht gerechnet.
Und die Kontakte bestehen auch immer
die
noch?
Die Kontakte bestehen immer noch nach Kroatien, Japan, Korea, Australien, Kanada.
Schön.
Wir schreiben uns sehr oft gegenseitig, dem einen oder anderen eher sporadisch, manchen mehr. Ich habe auch das Glück gehabt, einige schon besuchen zu dürfen. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil man ist sich wirklich so nah.
Mhm.
Und dann kommst du zurück mit einem großen Dankbarkeit. Einmal dankbar, diesen Traum sich erfüllen zu dürfen und dieser Erkenntnis, wie wenig man doch eigentlich braucht, um glücklich zu sein.
Mhm.
Ein perfekter Pilgertag ist, wenn du drei Dinge hast. Ein Bett, etwas zu essen, vielleicht eine Dusche. Das ist dieser Vielleicht-Punkt. Aber wenn du den dritten Punkt hast, Freunde, mit denen du das andere teilen kannst, dann ist der Tag unbeschreiblich schön. Und wenn man sieht, das meiste davon haben wir und dann gleichzeitig sieht, wie viele Menschen auf dieser Welt das nicht haben, ist das ein Gefühl, der einen auch heute noch immer, auch in schwierigen Situationen sagt, mein Gott, es geht mir gut, sei dankbar dafür, wie es dir gut geht in diesem Moment.
Das hast du gut gesagt, toller Abschluss. Lieber Michael, vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir.
Vielen, vielen Dank und wie darf ich immer sagen, buen camino.
Was für ein toller Gast, oder? Das ist echt eine Geschichte, die einen berührt und er erzählt sie auch großartig. Es ist ein toller Gast, ein tolles Buch von Michael Engel. Ich sag's nochmal, wie es heißt. Sempre positivo, nunca negativo von Michael Engel ist im Schaumberg Verlag erschienen und es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen und vielleicht so ein bisschen das Abenteuer zu entdecken, was noch auf einen warten könnte und vielleicht sich auch vielleicht ein bisschen Ansporn zu holen, einmal etwas zu tun, was einen aus dieser Komfortzone reißt, in der man normalerweise lebt, weil nur dann verändert sich auch was. Das hat mir mal ein Psychologe erklärt, der hat gesagt, wenn man etwas verändert in seinem Leben und einfach den Blick verändert, den man auf sein Leben hat oder etwas tut, was komplett neu ist für einen selbst, dann hat man das Gefühl, wieder ganz intensiv zu leben. Und den Eindruck hatte ich eben auch, als Michael davon erzählt hat, dass das für ihn wirklich ein ganz großer Einschnitt war in sein Leben, in etwas, was ihn berührt hat und nachhaltig auch verändert hat. So, das war's für mich. Ich gehe jetzt ein bisschen in Urlaub. Ich bin ein paar Wochen nicht da. In der Zeit könnt ihr euch ja mal alle Folgen vom Podcast bislang anhören. Würde mich freuen. Ich gehe natürlich nicht ohne den Spruch der Woche. Leute, die dich verteidigen, wenn du nicht dabei bist, sind die loyalsten Freunde, die du jemals haben wirst. Genauso ist es. Ich hoffe, ihr habt viele solcher loyalen Freunde. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.